Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Den Bus verpasst. Heute wieder mit mir und der lieben Sonja.
Moin!
Und wie letzte Woche schon erwähnt, wollen wir jetzt am Anfang der Folge immer erstmal darüber sprechen, was eigentlich so in den letzten Tagen passiert ist. Sonja, du warst Freitag auf einer Hochzeit. Erzähl doch mal kurz.
Ja, ich war auf der Hochzeit von einer Freundin von mir, mit der ich seit der ersten Klasse befreundet bin. Und ja, ich war Trauzeugin. Durch Corona natürlich leider nicht wie im ursprünglichen Sinne. Man darf als Trauzeuge oder man durfte als Trauzeuge nicht mit bei der Trauung dabei sein, was natürlich sehr, 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 sehr schade war. Noch nicht mal die Brautmutter oder die Eltern oder sonstiges durften anwesend sein. Ah ja, dennoch war es ein sehr, sehr schöner Tag beziehungsweise ein schönes Wochenende, weil wir waren von Donnerstag auf Samstag in Frankfurt bei meiner Freundin. Und ja, es war wirklich sehr schön und ich bin froh, dass auch sie endlich unter der Haube ist.
Irgendwann kommt jeder unter die Haube.
Wer hätte es gedacht?
Oder auch nicht. Ja, bei mir gibt es tatsächlich auch nicht so viel Neues. Ich stecke nach wie vor in den Hochzeitsvorbereitungen. Bei uns sind es jetzt nur noch 3,5 Monate knapp. Und ja, wir versuchen jetzt gerade alles irgendwie so unter die Haube zu bringen, dass wir noch die restlichen Termine absprechen können, so Dekotermin etc. pp. Und ja.
Aber lieber Dean, wir möchten ja heute mal über ein Thema sprechen, was in den letzten Wochen in den Medien war, was mittlerweile schon relativ abgeflacht ist. Und zwar dachten wir uns, sprechen wir doch jetzt einfach mal über Casting-Shows. Stichwort genau. DSDS.
Ja, der selbsternannte Pop-Titan Dieter Bohlen. Jeder kennt ihn und wer ihn nicht kennt, Schande über dein Haupt.
Hast du nichts verpasst?
Actually, ja, stimmt. Wurde tatsächlich rausgeschmissen. Und zwar, so wie wir das jetzt gesehen haben und gehört und gelesen, weil er zu oft denunzierend zu seinen Casting-Teilnehmern war, kann man das so sagen, oder zu den Gästen in den Casting-Shows. Ich meine, das ist ja nicht nur eine Casting-Show, die er quasi betrieben hat mit RTL zusammen. Ja, ich finde das total krass. DSDS gibt es jetzt seit 18 Jahren. Die erste Staffel war 2002, 2003. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die erste Staffel mit meinen Eltern zusammengeguckt habe. Natürlich nicht mehr so 1:1, aber das war so das Erste. Und danach wurde das irgendwie zu einem jährlichen Ritual. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Sonja?
Ja, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Gerade in der Grundschulzeit, abends dann mit den Eltern auf der Couch. Am besten waren ja natürlich immer die Anfänge, ne, die Castings.
Ja.
Und nee, war das schon gut. Vor allem, man erinnert sich ja auch noch an Daniel Kübelberg oder Alexander Klavs.
Ja, und Daniel Kübelberg lebt leider nicht mehr. Ich meine, man hat ihn, glaube ich, noch mal kurz darauf, nach seiner DSDS-Zeit, noch mal im Dschungelcamp gesehen. Das war auch, glaube ich, einer der ersten Staffeln vom Dschungelcamp, wo er da war. Bin ich mir aber auch gar nicht mehr so sicher. Und tatsächlich ist es ja gerade bei DSDS immer so, kleiner Fun-Fact, habe ich heute noch gelesen, 18 Jahre sucht Dieter Bohlen den Superstar und findet keinen.
Traurig,
ja,
aber
ist ja so. Ist ja so, ne? Also Alexander Klaas hat ja irgendwie eine Zeit lang was gemacht, dann war er oder ist er immer noch Musical-Darsteller bei Tarzan in Hamburg, glaube ich. Von allen anderen, außer Mark Medlock, kennst du den noch?
Ja. Ja,
der hat auch damals so polarisiert. Der hat auch, glaube ich, meines Wissens nach ein bisschen länger was gemacht. Und hier diese eine Schlagersängerin, wie heißt die nochmal? Diese Blonde.
Beatrice Egli?
Egli, genau, Beatrice Egli heißt die. Ja. Die ist, glaube ich, heute noch aktiv so, aber von der hört man, gut, ich höre keinen Schlager so, aber von der hört man zwischendurch auch immer mal wieder was.
Ja.
Aber wir wollten ja bei Castingshows bleiben. Supertalent. Also, wie geil sind bitte die Castings vom Supertalent gewesen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer nur die Castings geguckt, weil der Rest war langweilig.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ging mir genauso. Die Castings habe ich am meisten gemocht. Alles andere danach war so, ja, semi-interessant halt eben, ne?
Ja, sei denn, man hatte jemanden, das habe ich bei Supertalent gehabt, mir fällt leider der Name nicht ein, es gab einen, der hat mit seiner Mundharmonika, also ein Riesentalent, mit seiner Mundharmonika Musik gemacht. Und den hat Dieter Bohlen ja auch im Nachgang sogar noch richtig gefördert, auch ewig nichts mehr von gehört, also auch kein Superstar draus geworden. Den habe ich zum Beispiel noch ein bisschen verfolgt, so. Also die weiteren Schritte zu den Live-Shows und sowas alles. Aber vielleicht, Sonja, nur ein kurzer Einschieber noch. Was hältst du von The Voice of Germany oder The Voice Kids?
Finde ich tatsächlich eine willkommene Abwechslung. Einfach, dass man die Leute nicht direkt anschaut, ne? Also, dass die Juroren eher gesagt die Kandidaten nicht sofort sehen und dann somit auch vielleicht vorverurteilen können. Muss ich allerdings gestehen, habe ich noch nie aktiv verfolgt.
Dem kann ich mich eigentlich anschließen. Also, ich habe mal die Castings geguckt. Oder auch öfters mal, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und das, was du eben schon sagtest, diese Sendung legt ja viel, viel Wert darauf, zumindest was preisgegeben wird, dass es nur um die Stimme geht. Egal, wie du aussiehst, wie alt du bist, es sei denn, du bist bei The Voice Kids, das ist ja nochmal ein anderes Format. Und was letztendlich dein Auftreten auch angeht, deine Stimme zählt. Und das fand ich immer so mega interessant bei The Voice und auch bei The Voice Kids. Und zwischendurch auch dieses kleine Experiment mit dem Zuschauer, wo du selber als Zuschauer auch gar nicht den Sänger oder die Sängerin gesehen hast. Mhm. Fand ich immer total cool, weil auch da habe ich nochmal zusätzlich meine Augen zugemacht, habe so gehört und dachte so, Mashallah, Bruder.
Ja, es ist natürlich auch interessant, einfach mal zu sehen, wie man sich selber vielleicht eine Stimme vorstellen würde, ne? Also, dass du vielleicht denkst, okay, du hörst eine kräftige, voluminöse Stimme und du stellst dir wirklich eine zierliche Dame vor, aber wobei, dann kommt eine ganz andere Person oder jemand, der total polarisiert mit seinem Aussehen. Das finde ich ultra interessant. Was ich aber auch cool finde, ist die Show The Masked Singer. Vom Prinzip her, dass man den Sänger auch nicht direkt erkennt. Also, dass man wirklich Rätsel raten muss. Okay, wer steckt da jetzt dahinter? Welcher Promi ist das, der das singt? Muss ich allerdings auch sagen, habe ich noch nie wirklich komplett verfolgt. Vielleicht mal immer so ein paar Ausschnitte. Ich bin ganz ehrlich, für mich Castingshows, die sind immer gleich. Also vom Prinzip finde ich, dass Castingshows oder solche Shows generell irgendwie immer gleich sind. Gerade auch bei DSDS, es gibt immer welche, die als, ich sag, einfach wie es ist, als Volltrottel dargestellt werden und die anderen, die dann sich wirklich im Rampenlicht sonnen oder es gibt da auch immer eine Zicke oder ne, einfach diese Stereotypen finde ich einfach furchtbar. Klar, natürlich, es dient dem Entertainment, allerdings muss ich sagen, okay, nach den letzten Staffeln oder nach ein paar Staffeln ist das Thema einfach ausgelutscht. Da ist die Luft raus.
Ganz klar. Am besten oder das beste Beispiel ist Menderes, DSDS. Seit Ewigkeiten dabei. Jetzt die letzten Staffeln habe ich nicht mehr verfolgt. Also kann ich auch nicht sagen, ob er nochmal irgendwie dabei war oder so. Aber das ist vielleicht ein kleiner interessanter Aspekt an dem Rauswurf von Dieter Bohlen. Ja, er war immer denunzierend, also beleidigend oder schon fast regelrecht am Mobben, in Anführungsstrichen. RTL selber, und das hört man ja immer wieder, hat ja richtige Verträge mit teilweise mit den Leuten, die da auftreten. Ja, die haben ja richtige Verträge gehabt, wo es hieß, du musst dich so und so geben. Deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, warum man ihn kündigt oder rausschmeißt. Weil ich denke, das ist nicht nur seine Schuld, dass er so ist. Er wurde ja auch in so eine Rolle teilweise gedrängt.
Ja, im Endeffekt, man weiß natürlich immer nicht, was steckte jetzt wirklich konkret dahinter, ne? Was war wirklich vielleicht der Grund für einen Rauswurf. Allerdings, genau. Ja, es gibt halt Knebelverträge, muss man halt ja auch leider so sagen, wo die Leute tatsächlich in eine Rolle gesteckt werden, ne? Sie müssen sich halt auch so geben, wie der Sender es möchte, wie es natürlich auch förderlich für die Quoten ist im Endeffekt. Meiner Meinung nach hat das wirklich nichts mehr mit einer wahrhaftigen Castingshow zu tun, wenn man das so sagen kann.
Ja, finde ich schon gut gesagt. Also Sehe ich auch so. Es dient nur noch dem 0815 RTL-Zuschauer, der sich irgendwie darüber schlapplacht mit seinem Bier in der Hand und auf seiner Couch und Hartz IV so gefühlt. Aber natürlich nicht despektierlich gemeint, aber es ist so dieser Stereotyp, wo man denkt, diese Leute gucken sich noch DSDS an. Und da ist es, oder auch Supertalent, und da ist es einfach ein bisschen nicht mehr zeitgemäß. Diese Sendungen gibt es schon Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie lange es das Supertalent schon gibt. Das war auf jeden Fall ein paar Jahre und nicht allzu lange nach dem Start von DSDS, glaube ich.
Ich meine, das Supertalent gibt es seit 2007.
Ja, das könnte in etwa hinkommen, weiß ich jetzt nicht genau, aber das könnte tatsächlich hinkommen. Sind ja auch nur 4, 5 Jahre bis oder vom Start von DSDS gewesen. Was ich aber auch super interessant finde, und da muss ich sagen, das ist die einzige Castingshow, die ich immer noch verfolge. Germany's Next Topmodel.
Nein,
Oh
überhaupt
mein
nicht.
Gott, ich liebe es. Es ist so, so witzig.
Ich glaube,
Dieses.
Dean, wir haben komplett
Oh.
vertauschte Rollen.
Ja, safe. Also in dem Punkt auf jeden Fall. Aber ich liebe es. Es ist jede Staffel das Gleiche. So irgendwie langweilig auch in dem Gesichtspunkt. Aber so in Folge 4 werden die Haare geschnitten und alle so, oh, nee, Heidi, ich will nicht. Und so, ich finde das so, so witzig. Und jedes Mal denke ich mir so, guess what? Du bist bei
Ja.
Germany's Next Topmodel.
Ja, allerdings auch da wieder, es gibt wirklich in jeder Folge genau einen Typen an Mädchen, der wirklich vorgeschrieben ist, beziehungsweise es gibt immer die Zicke, die Aggressive, die Heulsuse, die Schüchterne, dann die, die immer lästert. Und ich finde, das ist so vorausschauend. Also man kann wirklich jedes Mal, man weiß im Grunde schon, wie diese Staffel läuft. Weil es wirklich immer gleich ist. Dementsprechend auch so eine Show verfolge ich wirklich überhaupt nicht. Finde ich auch überhaupt gar nicht amüsant oder unterhaltsam.
Also ich muss halt echt sagen, so ich liebe es einfach. Also ja, ich gebe dir recht. Und das ist auch so, du hast immer so deine bewusst gewählten Stereotypen. Aber natürlich wollte Heidi Klum dieses Jahr ein bisschen gerechter werden. Ja, also Curvy Models, egal wie alt, eigentlich schon seit ein paar Jahren, egal welche Hautfarbe, welche Ethnie, Nationalität. Aber tatsächlich hat sie dieses Jahr eine Taubstumme, ah ne, korrigiere, eine stumme Kandidatin dabei gehabt. Guess what? Die ist, glaube ich, in der zweiten Folge rausgeflogen, so, weil, und das finde ich immer das mega, mega krasse, so daran, sie sagt, ja, wir ändern das alles und Modelleben ist schon lange nicht mehr das, was es früher mal war, so als sie gestartet ist, so 90, 80, 90, 60, 90, so gefühlt und Hauptsache schlank und bloß keine Pizza essen, sonst, ne, Magersucht kick rein und das nicht despektierlich gemeint, weil es gibt viele Models, die auch heute noch magersüchtig sind, was absolut falsch ist, dass sie in eine Rolle gedrängt werden, wo die Designer sagen, naja, du darfst nun mal nur Kindergrößen tragen und wenn du diese nicht tragen kannst, dann bist du halt kein Model. Da distanzieren wir uns ganz stark von, dass das richtig ist. Allerdings, wenn man schon versucht zu suggerieren, dass eine Show besser gemacht wird, dann mach es doch. So ist. Es ist jetzt eine Ältere dabei gewesen, die ist auch, glaube ich, schon rausgeflogen. Wir haben eine stumme Kandidatin dabei gehabt, die ist rausgeflogen. Und wir haben wieder mal, so wie ich glaube seit 2 Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, wieder mal eine Transgender, also eine transsexuelle Frau. Und auch die sind in der Regel zwar länger geblieben, aber auch voll schnell rausgeflogen. So, und deswegen finde ich dieses Ganze, ja, wir ändern das und wir haben jetzt mal Curvy Models und so, eigentlich total lächerlich. Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, ich liebe es, wenn die sich streiten. Ich liebe es, wenn die heulen. Ich liebe es, wenn die mit ihren 30 cm Hacken aufs Maul fliegen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Absolut disbelief. Ich liebe es.
Also man kann schon sagen, dass diese klassischen Triggerpunkte beim Zuschauer bei dir auf jeden Fall gedrückt werden.
Hundertprozentig, die catchen mich komplett damit. Das ist genauso wie beim Rewe an der Kasse mit Kassenartikeln und ich gucke drauf und denke so, ja, nehme ich mal mit. Also ich bin generell, um kurz abzuschweifen, ich bin ein absolutes Werbungsopfer. Bei mir funktioniert das ganze Prinzip der Werbung so gut und ich weiß das auch und ich lasse mich jedes Mal aufs Neue drauf ein. Ganz, ganz schrecklich.
Ich muss aber allerdings auch kurz dazu sagen, dass ich letztens auch komplett geinfluenced worden bin, und zwar zu einer Haarkur. Und dann bin ich tatsächlich noch am selben Tag, weil mir hat dieses Prinzip von dieser Haarkur so gut gefallen. Ich bin wirklich am gleichen Tag noch zu DM gefahren, habe mir diese verdammte Haarkur gekauft, habe sie noch am selben Abend in meine Haare gemacht, und am nächsten Tag, muss ich sagen, waren meine Haare aber auch ziemlich geil.
Das ist halt schön, wenn es tatsächlich funktioniert, aber let's be honest, wie oft funktioniert ein Produkt, was irgendein Influencer bewirbt? So, nicht häufig. Meine Erfahrungen sind da andere.
Ja, man muss halt auch, ne, darauf achten, okay, was wird jetzt gerade überhaupt beworben oder was für eine Firma steht dahinter? Also ich glaube tatsächlich, so Produkte wie Mermaid in Me und was weiß ich nicht, was es da noch so gibt an Hautpflegeprodukten oder so. Wie heißt diese eine Produktserie, die auch immer total gehypt worden ist? Hello Buddy.
Genau. Ich hatte gerade Hello Fresh im Kopf.
Wird auch von vielen Influencern beworben. Nein, aber ich denke, dass zum Beispiel sowas wie Hello Buddy oder so, das ist einfach Geld, was du wirklich komplett zum Fenster raus wirfst, weil genau das, was in diesen Produkten drin ist, das kriegst du auch für 2,99 € beim DM oder bei deinem Rossmann deines Vertrauens. Dementsprechend muss man halt schauen, ist natürlich dann schwierig an der Stelle, aber auch Influencer leben natürlich davon und das ist deren Job.
Wobei, wenn wir mal kurz beim Thema Influencer bleiben wollen, es gibt die Influencer, die sehr ehrlich sind und einfach nur Kooperationen, nennt man das ja. Wenn die Werbung machen, kriegen sie natürlich Geld. Das ist also eine Kooperation. Also Spotify oder wenn uns irgendwer sponsern möchte, so, wir nehmen es auf jeden Fall an, egal wer es ist.
und folgt uns bei Instagram.
Also diese Kooperationen werden natürlich bezahlt und dann gibt es, wie gesagt, die einen Influencer, die machen das, wo sie hinterstehen, ne? So, ich verfolge ein paar Streamer auf YouTube, Gaming-Streamer quasi, die machen jetzt momentan, ganz aktuell, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, eine Riesenkooperation mit Stereo. Ist gefühlt irgendwie ein Abklatsch von Clubhouse und man hat irgendwie so diese Memojis, ich weiß nicht, wer von euch die kennt, aber das ist ja so ein iPhone-eigenes Ding, so dass du dein eigenes Gesicht als Emoji quasi nutzen kannst und dann kannst du da reden und keine Ahnung was alles. Riesenkooperation, und das sind zum Beispiel so Leute, die stehen da eigentlich gar nicht hinter, die machen es nur fürs Geld. So. Mm. Und dann gibt es Streamer, so wie Montana Black, fühle ich absolut, mag den total gerne, auch wenn er manchmal sehr komische Ansichten quasi hat. Und auch sehr, sehr verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Dennoch.
Muss ich sagen, kenne ich gar nicht, ne?
ist aber echt cool, der Typ. Also muss ich echt sagen. Der, wie gesagt, der ist manchmal ein bisschen verschwenderisch, aber sonst geht's eigentlich. Aber der geht zum Beispiel mit seinen Kooperationen echt ordentlich um, ne? Da habe ich zumindest das Gefühl, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich so. Und selbst wenn, Monte, wenn du das mal hören solltest, irgendwann so, call me so, dann Kooperation.
Oh mein Gott, wow.
dann safe, aber der macht zum Beispiel eine Kooperation mit Gamers Only, das ist so ein Energy-Vitamin-Booster zum Zocken so, und da merkst du halt, das kommt so vom Herzen, so, weißt du, das ist so, das ist cool. So, und dann gibt's halt so die Influencer, so wie du das gerade schon sagtest, mit Hello Buddy, mit diesem Coconut Oil und keine Ahnung was alles. Das wird ja von gefühlt jedem Influencer beworben. Mm. Genauso wie jedes Jahr zu Weihnachten, bestes Beispiel, wird der auch was sagen, Daniel Wellington Uhren.
Ja.
Jedes Jahr.
Nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zum Muttertag oder, keine Ahnung, zu jedem Feiertag, den es so gefühlt gibt.
Ja, also ganz krass, dass das so läuft. Aber wie Sonja das eben schon sagte, ja, safe. aber wie Sonja das eben schon sagte, die verdienen halt auch ihr Geld damit. Ich bin nur der Meinung, dass man eben sein Geld ordentlich verdienen sollte und nicht Menschen damit abziehen sollte. Denn die meisten haben ja dann so einen super Sparcode, so hier, keine Ahnung, 1, 2, 3, 20% günstiger, weil Use Code Dean, so, weißt du? Und die machen eine Menge Kohle damit. Aber wenn das nicht ehrlich ist, fühle ich es halt echt nicht so. Und solchen Leuten folge ich per se eh nicht. weil die mir dann auf den Sack gehen, weil jeden Tag alles aus Werbung besteht.
Also ich hatte das tatsächlich bei einem Influencer bei Instagram, der Person habe ich echt sehr, sehr lange gefolgt und dann irgendwann, es wurde so unerträglich mit dieser ganzen Werbung. Ich habe dieser Person eiskalt dann einfach entfolgt, weil ich mir dachte, ne, muss ich mir nicht reinziehen. Also das, wofür ich der Person damals gefolgt bin bei Instagram oder gefolgt habe, der Content war dann irgendwann auch nicht mehr da. Du hast gemerkt, okay, da möchte jemand auf jeden Fall ein bisschen Geld scheffeln gerade, weil du hast natürlich dann auch auf der anderen Seite gehört, oh ja, gerade frisch umgezogen, irgendein Loft, ne, in, keine Ahnung, Buxtehude, Berlin oder so. Ja, und dann denkst du dir natürlich auch deinen Teil und denkst dir auch dann, ja, ist klar, ne, also das Geld muss ja irgendwo herkommen, ne?
Ja, stimmt, stimmt. Wie oft ändert sich deine persönliche Bubble, in denen du quasi mal Leuten folgst, weil das deine Bubble gerade wieder dazu passt, oder wieder entfolgst, weil du gerade in einer anderen Bubble so bist? Also ich habe das total oft.
Wie meinst du das?
Also ich habe das zum Beispiel so, ich folge immer noch ganz, ganz vielen YouTubern, die viel mit Make-up und so zu tun haben. Nicht, weil ich mich selber schminke oder so und auch nicht, weil das definitiv nicht schlimm wäre, wenn ich mich schminken würde. Ich meine, hello, noch besser kann man immer aussehen, obwohl ich schon gut aussehe. So, dann ist es halt einfach so, die machen coolen Content. So, die schminken sich zwar meistens dabei, aber die reden halt einfach über coole Sachen. So kann ich als Beispiel nennen, Jolina Menn im deutschen Bereich oder Jeffree Star im amerikanischen Bereich. So ist ja auch eine riesen Firma, die er quasi aufgezogen hat. Aber total authentisch, dieser Typ. Fühle ich absolut. Deswegen, meine Bubble ändert sich manchmal. Das heißt, wenn ich gerade so diese Bubble von diesem Make-up fühle, weil ich das liebe, Leuten einfach nur zuzuhören, wenn sie gerade was machen, so, nevermind, ist nichts Produktives, die schminken sich nur so, dann folge ich denen, aber dann entfolge ich denen auch mal wieder, wenn ich gerade wieder eher so der Typ bin, der sagt, boah geil, ich mag es, wenn Menschen wirklich produktiv sind und mal wirklich was machen, so, weißt du?
Also ich folge gerade auch bei Instagram, muss ich sagen, vielen Meme-Seiten, weil ich das einfach total feiere, so Memes. Ich liebe Memes. Ja, also ich folge tatsächlich auch so Leuten wie Jeffree Star oder Niki Tutorials, weil ich höre denen auch gerne zu. Allerdings muss ich sagen oder gestehen, ich skip die Stories meistens bei denen, weil irgendwann finde ich das dann halt auch nicht interessant, aber ich entfolge denen dann nicht, sondern wo ich halt wirklich konstant immer reinschaue bei Instagram gerade, Meme-Seiten. Ich liebe Memes, ich könnte mich wirklich die ganze Zeit mit Memes beschäftigen und die weiterschicken. Feiere ich total, muss ich sagen. Aber dass ich dann wirklich Leuten aktiv wieder entfolge, das mache ich dann, wenn sie mich wirklich nerven. Also wenn mich der Content wirklich nervt, wenn die ganze Zeit Werbung geschaltet wird oder wenn ich merke, okay, bestimmte Äußerungen fand ich jetzt nicht so cool, ne, dann sage ich, okay, ich entfolge den jetzt, weil passt gerade einfach nicht so in meine Welt.
Ja, fühle ich, ist halt bei mir 1:1 das Gleiche, wobei ich tatsächlich manchmal noch unterscheide zu Videocontent, also zum Beispiel YouTube, oder zu Bildcontent oder Twitter als ja, Textcontent quasi. Da unterscheide ich manchmal. Also ich mache das genauso wie du, ich skippe die Stories zu 95% immer, weil ich kann es nicht haben, wenn in einer Story 30 einzelne 15-sekündige Frequenzen sind, kann ich gar nicht abhaben, es nervt mich total, bin ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Stories zu gucken. So. Aber ich kann auch nicht, kleiner Funfact, ich kann auch nicht die Story, also bei Instagram ist ja so ein roter Rahmen um das Bild rum, das kann auch nicht rot sein und das darf bei mir auch nicht rot sein, weil sonst triggert mich das.
Sonst wäre ich den ganzen Tag beschäftigt, wirklich. Ich wäre den ganzen Tag beschäftigt, wenn ich die ganze Zeit wegen diesen Kreisen auf Instagram wäre.
Ja, definitiv, aber
also die Kreise sind mir da eigentlich tatsächlich total egal. Allerdings, wenn mich der Content dann nervt, muss ich dieser Person schnellstmöglich entfolgen, aber dann hat sich das auch gegessen. Und manchmal entdecke ich dann auch neue Leute bei Instagram, denen ich folge, gerade Richtung Selbstliebe, Dekoration oder Ähnlichem. Den folge ich tatsächlich auch sehr gerne.
Ja, es kommt halt ganz drauf an, in welcher Bubble man gerade ist, ne? Also ich folge zum Beispiel gerade auch recht vielen die so ein bisschen Hochzeits, ja, Content bringen, so, ist zugegebenermaßen als homosexueller Mann ist das irgendwie schwer, weil es gibt meistens nur so Hochzeitscontent von Hetero-Cis-Paaren so. Mhm. Aber trotzdem, die Inspirationen sind schon da, ganz klar.
Aber bevor wir nur das Negative am Influencer-Dasein beurteilen, gibt es auch natürlich positive Beispiele. Und zwar, wenn ein Influencer oder eine Person mit einer gewissen Reichweite die Menschen positiv beeinflussen kann. Und zwar im Sinne von liebe deinen Körper, also Sprichwort Body Positivity oder mentale Gesundheit. Du musst dich nicht schämen, dass du Depressionen hast, etc. Oder da auch in der Hinsicht den Leuten Mut machen.
Ganz klar. Und auch jetzt gerade noch ein Riesenthema. Extremismus, Sexismus, Rassismus, Homophobie. Dass es auch Leute gibt und eben diese Influencer mit teilweise mehreren hunderttausenden Followern, wenn nicht sogar schon Millionen Followern, die einfach einen positiven Einfluss darauf haben und sagen, hey, Sexismus ist nicht okay, Diskriminierung ist nicht okay und den Menschen, die das betrifft, ist es letztendlich auch eine Hilfe, weil diese Leute eben einem auch Mut geben, man wird positiv beeinflusst, was ja die Übersetzung von Influence ist, ne? Also Influencer haben ganz, ganz coole Seiten an sich, aber so wie in jedem Beruf oder in jeder Sparte, in der man sich befindet, hat man auch Nachteile, die man mit sich bringt. Und entweder nutzen die Leute das für sinnvolle Aktivitäten und Content oder eben man versucht, das Beste an Geld daraus zu schleifen.
Und um langsam zum Ende zu kommen, lieber Dean, eine Abschlussfrage an dich. Ich glaube, das ist mittlerweile bei uns so Tradition geworden mit diesen Abschlussfragen. Und zwar deine Abschlussfrage lautet, was für ein Influencer wärst du, also sprich, in welcher Sparte würdest du dich sehen, wenn du dir das aussuchen dürftest oder wenn morgen jemand zu dir sagt, hey, ich mache dich jetzt über Nacht zum Influencer?
Boah, schwierige Frage. Also ich würde mich in keine Sparte, also in keiner speziellen Sparte setzen, denn ich würde von allem so ein bisschen machen und auch nur das, was mir gefällt. Also ich wäre jetzt kein Fitness-Influencer, weil obviously ich bin keine Sportkanone so. Ich wäre aber auch keiner über für einen Polit-Talk so, weil ja, Politik interessiert mich. Und ich beschäftige mich viel damit, aber so viel jetzt halt auch nicht. So Stichwort Jan Böhmermann als Beispiel. Oder so ein Food-Blogger oder Lifestyle-Blogger, weil dafür habe ich, wenn Corona wieder mal irgendwann weg ist, auch gar keine Zeit, so irgendwie so einen Lifestyle-Blog zu machen. Aber um das kurz auf den Punkt zu bringen, ich würde das machen, was mir gerade gefällt. Ich würde mich nicht in eine Sparte bringen lassen. Und auch wenn ich das eigentlich nicht beurteilen kann, ich würde versuchen, mir treu zu bleiben.
Das ist doch eine schöne Antwort und damit kommen wir doch jetzt zum Abschluss dieser Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns über Feedback von euch, gerade auch auf Instagram oder Twitter, da dürft ihr uns auch gerne folgen. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.